ARD.
Genau genommen geht es ja auch bei unseren heutigen wissenschaftlichen Versuchen um nichts anderes als eben ein bisschen klarere Vorstellungen von dem zu kriegen, wie es denn so werden könnte im zukünftigen Leben und was ich dann tun kann, um meine eigene Lebensqualität in diese Vorhersage da hineinzupassen.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener, herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Wir leben in Zeiten multipler Krisen. Diesen Satz haben Sie sicherlich während der vergangenen Jahre unzählige Male gehört. Kriege, die Folgen des Klimawandels, Inflation und wie geht das politisch weiter in Deutschland? All diese Themen können ein gewisses Ohnmachtsgefühl in einem auslösen und Angst vor der Zukunft. Wie wird unser Morgen aussehen? Diese Frage ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Und da wir hier in unserem Wissenschaftsformat sind, geht es heute um die Frage, wie beschäftigt sich eigentlich die seriöse Wissenschaft mit dieser Frage? Zu Gast heute in den Wissenswerten ist Professor Dr. Reinhold Popp. Er ist Mitbegründer des deutschlandweit einzigen Masterstudiengangs Zukunftsforschung am Institut Futur der Freien Universität Berlin, dort auch Gastdozent. Hallo Herr Popp, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Herr Popp, Sie sind Zukunftsforscher. Können Sie in die Zukunft sehen?
Naja, jeder Mensch kann in die Zukunft sehen und wir alle irren uns natürlich dabei, weil ja niemand wirklich weiß, wie die Zukunft dann auch wird. Aber die Wissenschaft kann, nicht nur die Zukunftsforschung, sondern halt eigentlich alle Disziplinen, versuchen ja ganz stark Dinge zu tun, die eben so ein bisschen in Richtung Vorausschau der Zukunft gehen, aber vor allem auch Vorbereitung auf zukünftige Entwicklungen. Also wenn man es genau betrachtet, ist eigentlich der Großteil der Wissenschaft und der Forschung daraufhin ausgerichtet, die Dinge in der Zukunft besser zu machen.
Aber ich bin jetzt schon hängen geblieben bei der Aussage, dass Sie sagen, wir können alle in die Zukunft sehen. Wie meinen Sie das?
Ja, in die Zukunft sehen in dem Sinne, dass wir uns Gedanken machen darüber. Also man könnte auch jetzt mit einem Begriff arbeiten und sagen, naja, wir basteln Zukunftsbilder. Mhm. Ja? Also jeder von uns und jede von uns hat ja Vorstellungen, wie es zukünftig werden könnte. Also nehmen wir an, man ist jetzt 16, 17, 18, denkt drüber nach, na, wenn ich da jetzt ausziehe von daheim, wo ziehe ich denn da hin? Ziehe ich mit jemandem zusammen? Will ich einen Beruf ergreifen? Wenn, dann welchen? Will ich ein Studium vielleicht machen? Oder will ich überhaupt in Deutschland oder in Österreich, wo ich jetzt herkomme, noch leben? Oder will ich woanders hin? Oder so, ja. Also diese Gedanken spielen ja eigentlich ja permanent eine Rolle.
Ja, ich merke, ich habe die Frage falsch gestellt. Können Sie in die Zukunft sehen? Ich meine, natürlich kennen Sie die Zukunft.
Na, das ist natürlich dann wieder was anderes. Da wird sich jeder Mensch, der nicht völlig verrückt ist, sagen, okay, niemand weiß, wie die Zukunft wirklich wird.
Ja. Wobei es ja die Zukunft nicht gibt. Sie sprechen in der Forschung oder auch die Forschung an sich spricht von Zukünften.
Ja.
Warum ist denn dieses Detail so wichtig?
Naja, weil es ja eben mehrere Möglichkeiten der Entwicklung in die Zukünfte hinein gibt. Und im Deutschen ist ja der Begriff Zukünfte ungewöhnlich. Also im Duden steht er zwar drinnen als Plural, als Mehrzahl, aber steht dann dabei ungewöhnlich. Ja? Im Englischen ist es völlig normal, von Futures zu sprechen, wie ja überhaupt auch der Begriff Zukunft im Deutschen ein bisschen problematisch ist. Man verwendet ihn halt so und denkt gar nicht drüber nach, was man damit eigentlich sagt. Zukunft kommt ja eigentlich von auf uns zukommen. Mhm. Also da kommt was auf uns zu. Der moderne Mensch hat aber ja eigentlich ein bisschen so das Gefühl, dass ich als Mensch in die Zukunft hineingehe, indem ich auch versuche, meine Zukunft und die Zukunft vielleicht auch rund um mich herum ein bisschen mitzugestalten. Ja, also die kommt in unserem Verständnis nicht auf uns zu. Das ist ein Rest sozusagen des alten Denkens, so quasi, wo viel Schicksal, viel Gottgegebenes und so weiter eine Rolle gespielt hat.
Stichwort altes Denken. Der Wunsch danach, die Zukunft zu kennen, ist alt. Denken wir da zum Beispiel an die Orakel im antiken Griechenland oder die Propheten im alten Orient. Wie ist man denn von deren Weissagungen jetzt zu einer seriösen Wissenschaft gekommen?
Ich glaube, dass auch unsere heutigen wissenschaftlichen Bemühungen von denselben Motiven geprägt sind, nämlich zwei Dinge im Hinblick auf die Zukunft zu erledigen. Einerseits möglichst vorauszusehen, was wird denn da so kommen. Und das Zweite, die Zukunft auch ein Stück zu beeinflussen. Ja, wo dann sozusagen auch magische Rituale eine Rolle gespielt haben oder Opfer zu bringen, um eben die Götter, von denen man geglaubt hat, dass sie die Zukunft gestalten, ein bisschen milder zu stimmen oder ja eben nach Delphi zu gehen und sich von den Priesterinnen dort voraussagen zu lassen, wie es denn wird, um eben die Zukunft dann entsprechend dieser Voraussagen zu gestalten. Und genau genommen geht es ja auch bei unseren heutigen wissenschaftlichen Versuchen um nichts anderes, als eben ein bisschen klarere Vorstellungen von dem zu kriegen, wie es denn so werden könnte im zukünftigen Leben und was ich dann tun kann, um meine eigene Lebensqualität in diese Vorhersage da hineinzubasteln.
Also vorausschauen im Sinne des Möglichen, um dann beeinflussen zu können.
Um dann beeinflussen zu können.
Das ist der Kern der Zukunftsforschung, kann man das sagen?
Ja, und überhaupt jede Forschung, die sich mit Zukunftsfragen beschäftigt. Es gibt ja viele Forschungsrichtungen, die eigentlich ganz ähnliche Dinge tun, wie zum Beispiel Innovationsforschung, ja, oder Technikfolgenforschung oder Risikoforschung. Da forschen ja auch relativ wenige mit der Forschungsfrage, wie waren denn die Risiken im 30-jährigen Krieg oder so, sondern man sagt dann, wir wollen eigentlich über Risiken nachdenken, die uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten oder sowas ein Problem machen könnten und überlegen uns dann, was kann man da dagegen tun, weil das ist ja immer mit Zukunftsfragen ganz stark verbunden. Die wenigsten wollen ja nur rein akademisch wissen, was kommt, sondern wollen sich ja auch überlegen, sowas kann man denn jetzt tun, um dann selbst oder mit der eigenen Firma oder der eigenen politischen Partei dann besser dazustehen in diesen zukünftigen Zeiten.
Ist es auch so ein bisschen der Wunsch danach, Kontrolle in das Ungeordnete zu bringen?
Ja, das glaube ich, ist ganz stark da, wie ja, glaube ich, überhaupt vieles, was wir tun, auch wenn es vielleicht manchmal unbewusst ist, diesem Kontrollbedürfnis dient und auch vielleicht Bewältigungsmechanismen zu finden, um mit unserer Angst zurechtzukommen. Und Zukunftsangst ist ja doch was ganz Wichtiges. Und gerade in unseren Zeiten wissen wir ja, dann gibt es Gruppen, auch gerade bei jungen Leuten, die eben sagen, wir sind so die letzte Generation. Also auch diese Vorstellung, die es ja immer in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, so jetzt ist es zu Ende, jetzt bricht irgendwie das menschliche Leben zusammen und so weiter. Und das sind jetzt Ängste, die vielleicht bei den meisten Menschen nicht so radikal da sind, aber so ein Stückchen Zukunftsangst, was wird da werden? Ist das dann auch für mich gut? Werde ich da das Spiel verlieren, wenn die Dinge sich so oder so entwickeln? Das spielt schon bei sehr vielen Menschen, bei uns allen, glaube ich, also ich schließe mich da ein, eine gewisse Rolle.
Was kann denn die Zukunftsforschung, so wie sie im Masterstudiengang hier an der FU gelehrt wird? Sie waren ja in der Anfangszeit maßgeblich beteiligt an der Erstellung des Curriculum. Was wird da gelehrt?
Und meine Hauptaufgabe ist ja in Wien an der Sigmund Freud Uni eben ein Institut für diese Futures Research Thematik zu leiten. Aber die Antwort ging ja die gleiche Richtung, weil wir ja in Wien dann ganz ähnliche Dinge tun wie die Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin. Nämlich diese vielen Zukunftsaspekte, die ja in den unterschiedlichen Disziplinen bearbeitet werden, auch so ein Stück interdisziplinär zu verknüpfen. Und das ist ja zum Beispiel hier auch an diesem Studiengang das Spannende, weil da hat man dann nicht, wie wenn man zum Beispiel Kommunikationswissenschaft oder Soziologie oder Psychologie oder Wirtschaft studiert, halt nur eine Disziplin, sondern das ist ein Masterstudiengang, bei dem die Studierenden ja aus unterschiedlichen disziplinären Hintergründen kommen. Also da haben Sie Leute, die kommen aus der Architektur, aus dem Design, aus der Soziologie, aus der Wirtschaftswissenschaft und so weiter. Und das beeinflusst natürlich das Denken der Studierenden dort ganz stark nach dem Motto, ja, wir müssen vieles zusammendenken, weil auch unsere alltäglichen Probleme, die wir so haben und die wir lösen müssen, also wir meine ich jetzt als Einzelpersonen, aber auch als Unternehmen, als Parteien und so weiter, die sind ja selten mit dem Wissen einer einzigen Disziplin zu lösen. sondern das sind ja eigentlich alles Probleme, die eine multidisziplinäre Dimension haben, also wo viele wissenschaftliche Disziplinen zusammendenken müssen, um eben Lösungen zustande zu bringen, die dann auch praktikabel sind. Und das wird ein Stück weit durch dieses Zusammenarbeiten von Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen gefördert.
Das bringt mich zum Thema Methodik. Wissenschaft ruht ja auf Methodik. Welche Methoden werden denn in der Zukunftsforschung angewandt?
Also wenn es um Zukunftsforschung geht, also wirklich der Begriff Forschung eine Rolle spielt, dann können eigentlich alle Methoden eingesetzt werden. Aber natürlich gibt es bestimmte Methoden, die halt vielleicht erstmals von sogenannten Zukunftsforschern verwendet wurden.
Haben Sie da ein Beispiel?
Also ein Beispiel etwa die Szenariotechnik. Mhm. Die ist ja eigentlich eine uralte Technik, die zum Beispiel Feldherren seit allen Zeiten wahrscheinlich verwendet haben, nämlich wieder auf einer guten Datenbasis zu überlegen, wie könnte sich die zukünftige Entwicklung gestalten. Also es ist eigentlich eine Technik, die nach dem Motto, was wäre, wenn funktioniert. Mhm. Also wenn das geschieht, ist es vielleicht das Beste, dieses zu tun. Wenn das andere geschieht, ist es wieder ganz gut, jenes zu tun. Ich überlege mir, was denn so alles kommen könnte, und denke mir dann aus, wie jetzt sinnvoll zu reagieren ist, wenn die Dinge sich so entwickeln. Mhm. Also beispielsweise im politischen Bereich, wo man sich überlegen kann, bevor dieses Phänomen entstanden ist, was tun wir, wenn Trump Präsident wird? Ja? Mhm. Oder was tun wir im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg? Mhm. Ja? Wenn dann? Man weiß es ja nicht. Es kann dieses sein, es kann jenes sein. Und dann wird man sich vielleicht überlegen, was ist etwas wahrscheinlicher, was ist weniger wahrscheinlich. Und besonders klug ist es auch, darüber nachzudenken, was ist ziemlich unwahrscheinlich, aber doch möglich.
Okay.
Also auf etwas vorbereitet zu sein, was man gar nicht für so wahrscheinlich hält, aber was dann trotzdem eintreten
Und das
könnte.
Ist dann wahrscheinlich auch so ein gewisses Kontrollgefühl, was einem gegeben wird, weil lustigerweise nutze ich diese Technik ganz oft an, wenn ich bestimmte Szenarien, mir war das gar nicht klar, dass das ein Zukunftsforschungstool oder dass es daher kommt, wird, damit ich in dieser Situation, wenn sie passiert, eben nicht mehr nachdenken muss, weil ich diese Sachen schon mal gedacht habe und ich kann diesen Weg gehen.
Also es ist eigentlich eine uralte Technik, die Zukunft einerseits ein Stück vorauszudenken und gleichzeitig aber auch mich darauf vorzubereiten. Mhm. Also heute wird die Szenariotechnik wahrscheinlich in der Wirtschaftswissenschaft und in vielen anderen Wissenschaften öfter verwendet als in der Zukunftsforschung. Ja. Aber das ist zum Beispiel ein Verfahren, das in der Zukunftsforschung halt verfeinert wurde, würde ich sagen.
Wie sieht unser Morgen aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich ganz allgemein die Zukunftsforschung. Deutschlandweit gibt es nur einen einzigen Masterstudiengang Zukunftsforschung, und zwar in Berlin am Institut Futur der Freien Universität Berlin. Wie sieht diese Forschung aus und was ist möglich? Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Professor Dr. Reinhold Popf. Er ist Mitbegründer des eben erwähnten Masterstudiengangs an der FU. In Wien leitet er außerdem noch ein zukunftsbezogenes Forschungsinstitut an der Sigmund Freud Privatuniversität. Herr Popf, wir haben über die Methodik oder ansatzweise die Methodik in der Zukunftsforschung gesprochen. Und wir haben gesagt, es braucht sehr, sehr viele Daten dazu. Sie haben Computersimulation erwähnt, da habe ich zum Beispiel gleich an die Modellierungen gedacht über künftige mögliche Ansteckungszahlen während der Covid-Pandemie. Ja. Ist das ein Beispiel dann eben für die angewandte Zukunftsforschung oder ist das einfach nicht eine große Datenanalyse?
Ja, ich meine, das ist ja bei dem Begriff Forschungsmethode immer die Frage. Ich neige auch zum Beispiel zu dem Gedanken, die Szenariotechnik gar nicht als Forschungsmethode zu sehen, sondern als Methode des Wissensmanagements, wenn man so will. Ja, und das würde ich eben bei diesen Simulationsgeschichten ja auch ähnlich sehen. Also die Forschung im Sinne der Erstellung von neuem Wissen muss ja eigentlich vorher passieren. Also ich habe eine große Menge an Daten und am Ende muss ich diese Daten ja auch sinnvoll verarbeiten. Und in der Szenariomethode haben wir gesehen, bastle ich diese Daten dann in unterschiedliche Entwicklungsstränge sozusagen hinein, nach dem Motto, was wäre, wenn dieses passiert, dann kommt dieses. Oder auch bei Simulation passiert ja ganz was Ähnliches. Also ich schaue mir an, wenn sich der eine oder andere Faktor verändert, was verändert das dann im Ganzen? Ja, und das erleben wir ja derzeit auch, wenn wir uns so das politische Geschehen weltweit anschauen. Also beispielsweise, wenn Zölle erhoben werden, was macht das dann mit der Wirtschaft? Welche Folgen könnte das haben für internationale Konflikte, ja, und so weiter? Und das kann ich dann, seit es eben hochentwickelte Computerprogramme gibt, kann ich das natürlich mit Hilfe des Computers viel besser machen als mit dem menschlichen Gehirn, das ja vieles kann, aber eben solche gigantischen Datenmengen zu verknüpfen und Muster zu bilden und so, das können wir mit unserem menschlichen Gehirn eben nicht. Und da ist es dann ganz nützlich, technische Hilfestellungen zu haben. Und das macht übrigens auch immer wieder Einflüsse auf Forschungsmethoden. Wenn es neue Technologien gibt, dann nützen halt Forscherinnen und Forscher die und versuchen halt damit Dinge zu erledigen, die man vielleicht vorher ohne diese Technik nicht erledigen konnte.
Die Frage erübrigt sich wahrscheinlich, aber KI wird wahrscheinlich in diesem Bereich auch sehr stark
angewandt. Ja, das spielt schon jetzt natürlich eine ganz große Rolle. Also zum Beispiel schon am Beginn eines Forschungsprojekts konnten Sie ja, ich bin jetzt auch schon ein älterer Herr, also ich in meinen jungen Jahren musste ich mich ja mühsam in die Uni-Bibliothek setzen. Dann gab es vielleicht Bücher, die mit Fernleihe bestellt werden mussten. Die kriegte ich dann vielleicht in 7 Tagen oder so. Heutzutage haben sie natürlich dieses Wissen unglaublich schnell zur Verfügung, noch dazu das weltweite Wissen zur Verfügung. Und daher zeigt sich da schon, dass am Beginn eines Forschungsprozesses KI unglaublich hilfreich ist, weil man halt eher dann sogar das Problem hat, man hat dann ja eigentlich zu viel Information, muss dann wieder sich Techniken ausdenken, wie filtere ich das so, dass das nicht am Ende ein 150-bändiger Forschungsbericht wird. Mhm. Ja. Und dann natürlich auch bei Anwendung von Forschungsmethoden, bei der Auswertung von Daten und so weiter, da ist KI unglaublich hilfreich. Und da wird dann, wenn in 15, 20 Jahren halt die Dinge nicht mehr nur digital funktionieren, sondern vielleicht mit Hilfe von Quantentechnologie, wird das noch einmal komplexer und leistungsfähiger werden.
Derzeit ist es so, dass der Ausgang von Wahlen zum Beispiel sich mit Hilfe von empirisch-statistischer Prognosetechnologie recht gut voraussagen lässt. Aber längerfristige Prognosen zu erstellen über gesellschaftliche, wirtschaftliche oder eben politische Entwicklungen sind bislang gescheitert. Der Zusammenbruch der kommunistischen Planwirtschaft zum Beispiel, die schwere Finanzkrise von 2008 und 2009 konnten beispielsweise nicht vorausgesagt werden. Fehlte es da an Daten und wie frustrierend ist das?
Wenn man weiß, wie komplex die Dinge sind, dann ist das auch nicht frustrierend. Das ist vielleicht für die Leute frustrierend, die halt davon ausgehen, dass Wissenschaft alles weiß, sozusagen. Ja. Aber wenn man einfach da auch so eine gewisse wissenschaftliche Bescheidenheit hat und eigentlich auch weiß, was wir alles nicht wissen. Also wir wissen ja viel, aber wissen unendlich viel auch nicht. Ja. Und dann, wenn man von dem überzeugt ist, ist das auch nicht so enttäuschend. Dann weiß man, okay, selbst wenn man jetzt wunderbare technisch fundierte Verfahren hat, um eben mit Daten dann mathematisch sozusagen umzugehen, die sozusagen zu verrechnen, dann nützt es ja überhaupt nichts, wenn die Maschine wunderbar rechnet, wenn die Daten so komplex sind, dass man die Möglichkeiten der Entwicklung eben einfach gar nicht fassen kann, sozusagen. Mhm. Ja. Und dann kommen ja auch so viele Faktoren herein, die man vielleicht mit dem Alltagsbegriff Zufall beschreiben kann. Wie Sie gerade zuerst den Zusammenbruch des Ostblocks genommen haben, wer kann denn voraussagen, ob jetzt in einer bestimmten Phase der sowjetischen Entwicklung ein Herr Gorbatschow kommt? Mhm. Das kann man nicht voraussagen. Ja? Oder auch jetzt, wie die Wahlen in den Vereinigten Staaten ausgegangen sind. Mhm. Da waren ja auch sehr unterschiedliche Einschätzungen da, wusste man ja nicht. Aber das hat jetzt für diese Wenn-Dann-Aspekte eine große Bedeutung. Und sowas passiert ja dauernd. Wahrscheinlich glaubt jede Generation, die halt in einer bestimmten Zeit lebt, das ist jetzt die besonders komplizierte Zeit. Also und hier sind unendlich viele Krisen und in den früheren Zeiten hat es eigentlich überhaupt keine Krisen gegeben, in der schönen, guten, alten Zeit. Das ist ja alles eigentlich Blödsinn, wenn man sich's genau anschaut, sondern so eine Multikrisensituation war ja eigentlich immer. Mhm. Ja. Und diese Krisensituationen rundherum, die haben alle eine gewisse Eigenlogik und man kann in dieser jeweiligen Eigenlogik niemals voraussagen, wie sich es dort oder da entwickelt. Jedes einzelne Krisenszenario hat wieder Auswirkungen auf ein anderes. Mhm. Also die Wechselwirkungen, die werden ja auch oft viel zu wenig gesehen. Und wenn aber alles irgendwie mit allem zusammenhängt, dann entsteht hier eine Komplexität, die selbst in 15, 20 Jahren hochentwickelte Quantencomputer wahrscheinlich nicht in ihrer vollen Breite fassen können.
Wird es auch ein bisschen schwummerig im Kopf, merke ich, wenn ich versuche, alles zu verknüpfen miteinander, weil man merkt, wie komplex es einfach ist.
Wie es komplex ist und ich glaube, für das alltägliche Leben ist es dann einfach ganz gut zu sagen, okay, ich lebe halt jetzt einmal so und hoffe, dass ich da auch bei meiner Vorausschau auf die Zukunft möglichst viel berücksichtigt habe. Aber wenn nicht und ich mich dort und da geirrt habe, ist es auch nicht so schlecht, das vorbereitet zu haben, was man als Resilienz bezeichnet. Nämlich dann wie ein Stehaufmännchen sozusagen mit einer neuen Situation, die ich vielleicht nicht vorhergesehen habe, aber so ein bisschen vorbereitet habe, ja, der dann wieder ganz gut zurechtzukommen. Das wird auch in den nächsten 100, 200, 300 Jahren für jeden Menschen wahrscheinlich ein ziemlich guter Tipp sein. Sozusagen.
Das wäre jetzt genau das, was ich mir von Ihnen erhofft habe, dass Sie uns allen einen Tipp geben können, wie man eben da so ein bisschen rauskommt und vielleicht auch versucht, positiver auf die Zukunft schauen zu können, die Zukünfte, möchte ich sagen, die Möglichkeiten und eben vielleicht realisiert, dass es um dieses Verstehen und Möglichkeiten ausloten geht.
Ja, und so wie als Österreicher würde ich sagen, so mit dem aus dem Skifahren sozusagen ein bisschen auch gut Slalom fahren zu können. Also auch wirklich nicht zu glauben, es geht alles da straight dahin, sondern da gibt es halt dort und da die Krise. Und eine Krise ist auch dazu da, bewältigt zu werden. Mhm. Ja. Und diese Dinge, glaube ich, sind im Alltag dann viel, viel wichtiger, als zu hoffen, dass es irgendwann einmal gelingt, alles vorherzusehen und alles genau zu kontrollieren, auch wenn wir diese heimlichen Bedürfnisse haben und heute dann, in jeder Generation, in jeder historischen Situation hat es dann Menschen gegeben, die auch Vorschläge gemacht haben, wie man das jetzt besser machen könnte, zum Beispiel mit magischen Prinzipien. Heute glaubt man halt sehr stark, die Technologie wird dann alles lösen und im Silicon Valley wird der Transhumanismus vorbereitet, sozusagen der High-Tech-Übermensch, der dann alles kann und alles weiß und so weiter. Und das sind schöne Fantasien, aber eigentlich ist das mehr Science Fiction als Science, würde ich sagen.
Zukunftsbilder haben Sie vorhin schon erwähnt. Die sind wichtig. Wie kann ich die nutzen, um besser durch mein Leben zu kommen?
Glaube ich schon. Wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass meine Zukunftsbilder die einzig möglichen sind und ich dann fürchterlich enttäuscht bin, wenn halt diese Zukunftsbilder nicht eintreten. Und ich habe da diesen Begriff immer sehr gern, nämlich diese Ambivalenztoleranz, also diese Unterschiedlichkeit, diese Vielfalt, die es in unseren modernen demokratischen Gesellschaften gibt, diese Vielfalt bedingt ja auch eine Vielfalt von Zukunftsbildern. Mhm. Ja. Und mit dieser Vielfalt zurechtzukommen, das ist, glaube ich, eine der höchsten Anforderungen an den modernen Menschen. Und dann diese Ambivalenz, weil die Zukunftsbilder sind ja nicht einfach so nebeneinander unterschiedlich, sondern die sind ja auch zum Teil widersprüchlich. Und dann in dieser demokratischen Vielfalt zu sehen, okay, da ist vieles möglich, wie man sich die Zukunft vorstellt und man muss sich halt Mechanismen ausdenken, um eben zu einer halbwegs toleranten Kompromisssituation zu kommen, um irgendwie halt miteinander und nicht gegeneinander zu leben. Das, glaube ich, ist eine der wichtigsten Vorstellungen, die man vielleicht vom Kindergarten weg in der Zukunft auch im Bildungssystem lernen sollte. Das ist wichtiger als manches Wissen, weil das ist ja eh in unseren Maschinen gespeichert.
Ambivalenz, Toleranz im demokratischen Miteinander sozusagen.
Das wäre aus meiner Sicht was Wunderschönes, aber es hat auch schön schnell gesagt und schwer getan.
Ein positives Zukunftsbild.
Schon, würde ich sagen. Ja.
Herr Popp, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Zu Gast in den Wissenswerten Professor Dr. Reinhold Popp. Er ist Mitbegründer des deutschlandweit einzigen Masterstudiengangs Zukunftsforschung am Institut Futur der Freien Universität Berlin. Dort auch Gastdozent. Er ist Koordinationspartner des Futuriums in Berlin und an der Privatuniversität Sigmund Freud in Wien leitet er außerdem noch ein zukunftsbezogenes Forschungsinstitut. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.